Beim konsequenten Konfrontieren stellt man sich den Vermeidungsmustern, die ein Mensch verwendet, um sich vor intensiven Gefühlen zu schützen, entgegen. Das Ergebnis davon ist, dass Kontakt entsteht. Mich überzeugt an diesem Modell sehr, dass ich den Eindruck habe, man kommt damit ein Stück weiter in der therapeutischen Arbeit als mit ausschließlich empathischem Mitgehen und Spiegeln.
Gestalttherapie, der Podcast.
Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir, Marion Kampmann.
Und mit mir, Thilo Nonne.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich zu Gast Katharina Stahlmann. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Herzlich willkommen, Marion. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Ich würde gerne zuerst ein bisschen was zu dir sagen und wenn es für dich was zu ergänzen gibt, könntest du das anschließend gerne machen.
Ja, okay.
Gut, also Katharina, du bist Germanistin, Sozialpädagogin und vor allen Dingen bist du Gestalttherapeutin. Unter anderem hast du bei Frank Stemmler und Werner Bock Ausbildung gemacht. Du hast dich mit Organisationsberatung beschäftigt. Du arbeitest auch als Supervisorin, weiterhin mit Bioenergetik, Gestaltaufstellung, mit Traumatherapie und bist Autorin von verschiedenen Fachaufsätzen zu gestalttherapeutischen Themen und auch Herausgeberin. Und ich glaube, seit 2004 hast du Praxis und auf jeden Fall lebst du in Berlin. Das weiß ich.
Das ist ja alles richtig, Marion.
Okay, magst du denn irgendwas ergänzen?
Nö, das ist so, das stimmt alles so.
Okay.
Danke.
Ja, wir sprechen ja heute über das Thema konsequente Konfrontation in der Gestalttherapie. Bevor wir in das Thema einsteigen, wüsste ich gerne erstmal von dir, wie bist du denn zur Gestalttherapie gekommen?
Ja, du hattest ja schon angesprochen, dass ich ursprünglich mal Germanistik und Kommunikationswissenschaft studiert habe. Und ich war damals beruflich auf der Suche, fand nicht das Richtige für mich, PR, Fernsehen. Und da richtete sich meine Suche neu aus, als ich 1995 meinem ersten Lehrer begegnete. Also er wurde dann später mein Lehrer. Und in seiner Art beim Arbeiten als Mensch persönlich präsent zu sein, ohne natürlich dabei privat zu sein, sondern schon in der beruflichen Rolle, aber er selbst, da habe ich ein Bild, ein Vorbild gefunden, was so meiner Sehnsucht eine Richtung gab, wo ich dachte, ach so, ja, so möchte ich auch leben und arbeiten, dass das Ich nicht so von der Fachkompetenz getrennt ist. Und dann dachte ich, ja, wenn das mit der Gestalttherapie geht, dann werde ich jetzt Gestalttherapeutin. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und von diesen Ausbildungen mit Sozialpädagogik und Heilpraktikerin und so, was du erwähnt hattest, um da jetzt in diesen neuen Beruf reinzukommen.
Und dieser erste Lehrer von dir, war das Frank Stemmler oder Werner Bock?
Das war Werner Bock, ja.
Ah ja.
Also okay. Er war für mich dann Vorbild, wie man arbeiten könnte und wie Arbeiten Spaß machen kann und was mit dem eigenen Ich zu tun hat.
Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, wolltest du damals noch gar nicht Gestalttherapeutin werden oder eine Gestalttherapie-Ausbildung machen? Du hast ein Seminar besucht und dann hat dich das so angefixt.
Genau. Ich hatte vorher mit Psychotherapie, Psychologie nichts zu tun und dachte dann aber, ja, also, wenn der mir das zutraut, dass ich sowas auch werden könnte, dann mache ich mich jetzt auf den Weg.
Ja, schön. Jetzt ist es ja schon eine Weile her, also seit 2004 hast du Praxis, das heißt, Ausbildung hast du wahrscheinlich davor irgendwann gemacht.
Genau.
Was ist dir denn heute als Gestalttherapeutin wichtig?
Aus der Arbeit mit meinen Klientinnen erlebe ich, dass es immer wieder auch wichtig ist, einen kritischen Blick auf das gesellschaftliche Umfeld zu werfen, in dem Psychotherapie heute stattfindet und vor dem Hintergrund, aus dem KlientInnen kommen. Und da ich mich ja also wirklich als Gestalttherapeutin und in der Tradition der Gestalttherapie, der humanistischen Psychotherapie erlebe, ist für mich wichtig, dass es nicht nur darum geht, den Menschen zu unterstützen, in seinen Kontexten leichter zu funktionieren und weniger anzuecken, sondern auch darauf zu achten, ist denn der Kontext überhaupt für diesen Menschen passend oder geht es vielleicht darum, sich auch die Verhältnisse, in denen man lebt, passend zu machen, statt nur zu versuchen, sich anzupassen. Und ich glaube, da hat Gestalttherapie von ihrer Geschichte her ein sehr großes Potenzial und ich bin nicht sicher, ob es immer voll ausgeschöpft wird.
Ja, wir sind ja beim Thema konsequente Konfrontation in der Gestalttherapie. Hinter diesen beiden Worten, konsequente Konfrontation, steckt vielleicht ein auch noch nicht allen GestalttherapeutInnen bekanntes Konzept. Von Werner Bock wurde es entwickelt. Magst du mal sagen, was meint denn Werner Bock mit konsequenter Konfrontation? Und eine anschließende Frage, wie kam es denn dazu, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast?
2002 hatte das Zentrum für Gestalttherapie eine Tagung ausgerichtet, die Gestaltbegegnung. Und dort hat Werner Bock sein Konzept der konsequenten Konfrontation zum ersten Mal vorgestellt. Ich saß da in diesem Workshop, ich glaube 2-3 Vormittage lang, und ahnte damals natürlich noch nicht, dass mich dieses Modell nicht mehr loslassen würde oder wie sehr es meine therapeutische Arbeit beeinflussen würde. Mich überzeugt an diesem Modell sehr, dass ich den Eindruck habe, man kommt damit ein Stück weiter in der therapeutischen Arbeit als mit ausschließlich empathischem Mitgehen und Spiegeln, was ja ein Großteil auch der therapeutischen Arbeit ausmacht. Ich würde gerne, bevor wir darauf kommen, was das genau meint, auch dieses Wortpaar, kurz sagen, was es nicht meint. Weil der Begriff Konfrontation ist in der Alltagssprache negativ besetzt. Das wird oft assoziiert mit was Hartem, was gegen jemanden Gerichteten. Also das ist in dem Fall nicht gemeint. Es ist nichts, was gegen den Klienten gerichtet ist oder was ihn in eine Ecke drängt oder was verletzend ist, im Kampf ist. Es ist auch nicht aggressiv. Was es meint, ist das konsequente Benennen der Ausweichmanöver, die ein Klient, eine Klientin benutzt, um sich vor intensiven Gefühlen zu schützen. Und konsequent ist deswegen notwendig, weil es meistens mehr als ein Benennen braucht. Man muss da konsequent dranbleiben, bis sich das Gegenüber auf einen bezieht und sich darauf einlässt. Beim konsequenten Konfrontieren stellt man sich dem Vermeidungsmustern, die ein Mensch verwendet, um sich vor intensiven Gefühlen zu schützen, entgegen. Das Ergebnis davon ist, dass Kontakt entsteht. Das meint dieser Begriff in seiner Grundlage Konfrontation, Konfronts, zusammen an der Grenze. Ich möchte das gerne an einem Beispiel ausdrücken. Wenn ich jemanden frage, wie geht es dir jetzt? Und derjenige sagt, weiß nicht. Dann wird hörbar, dass, und zwar über die Stimmlage, über den gesamten Körperausdruck, vielleicht die verschränkten Arme, hörbar und sichtbar, dass dieses Ich weiß nicht vielleicht nicht eine inhaltliche Antwort ist, dass jemand was wirklich nicht weiß, sondern meint vielleicht, ich will da jetzt nicht hinspüren, ich will nicht drüber nachdenken. Und in dieser Situation würde ich denjenigen das benennen, sagen, ich habe den Eindruck, du sagst, ich weiß nicht, aber das wirkt auf mich wie ein Ausweichen. Ich frage dich einfach nochmal, wie geht's dir jetzt? Und dann kann es sein, der andere sagt, keine Ahnung. So. Oder derjenige sagt, ja, vielleicht geht es mir wirklich nicht so gut. Und dann könnte man konsequent dranbleiben, sagen, ja, vielleicht ist noch vage, du bleibst vage und nicht so gut, ist auch nicht präzise. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Wenn du versuchst, deine Gefühle zu beschreiben, wie es dir jetzt wirklich geht, spür mal hin. Und dann kann man oft in der Körperhaltung sehen, dann sinken vielleicht die Arme, der Gesichtsausdruck ändert sich und jemand öffnet sich, guckt mich an, öffnet sich der Begegnung und spürt in sich hinein und im Kontakt mit mir, wie es ihm gerade wirklich geht. Das wäre ein kleines Beispiel für, was konsequentes Konfrontieren meint.
Bedeutet das, dass konsequente Konfrontation, das Dranbleiben, dich nicht verschrecken lassen, benennen ist? Und dass es weniger, genau wie du ja schon sagtest, darum geht, jemanden konfrontieren, ist eben negativ besetzt, was manchmal auch heißt, in die Schranken weisen, stoppen, angreifen und so weiter.
Genau so sehe ich das. Mhm. Durch dieses Konfrontieren lenke ich die Aufmerksamkeit von KlientInnen auf Aspekte ihres Verhaltens und Erlebens, die in der Regel nicht bewusst sind. Mhm. Also es bringt sie in die Lage, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was sonst unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleibt. Und damit bekommt jemand ein ganzheitlicheres Bewusstsein von seinem gegenwärtigen Zustand. Mhm. Und das ist im Sinne der therapeutischen Arbeit hilfreich und erwünscht, weil durch diese Bewusstheit man die Automatismen unterbricht und damit bekommt jemand mehr Wahlmöglichkeit. Das ist ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist. Es geht mir nicht darum, dass jemand etwas anders machen soll, sondern es geht mir darum, dass jemand ein ganzheitliches Bewusstsein von dem kriegt, was er tut und wie er mit sich umgeht und damit eine Entscheidungsmöglichkeit bekommt, ob er das weiter so machen will oder ob er sich auf eine Veränderung einlassen möchte.
Würdest du sagen, dass mir als Gestalttherapeutin, wenn ich mich selber mit dem Thema konsequente Konfrontation, was ja auch bedeutet, um so arbeiten zu können, muss ich mich ja selber mit meinen eigenen Ausweichmechanismen, Ausweichmanövern beschäftigen. Ansonsten gelingt es mir selbst nicht dran zu bleiben beim Klienten. Und nochmal die Frage, würdest du sagen, wenn ich mich damit beschäftige als Gestalttherapeutin, dass es schneller gelingt, dass KlientInnen an ihre Ausweichmechanismen kommen?
Ich halte die konsequente Konfrontation für ein sehr fähiges Modell oder ne, ein sehr kraftvolle Möglichkeiten. Die Kontaktqualität verbessern. Und man braucht als Therapeutin natürlich die Bereitschaft, KlientInnen zu unterstützen, in eine innerseelische Krise zu kommen, in der ihre inneren Konflikte deutlicher werden und sie durch diese Krise hindurchzuführen. Das heißt, es ist wirklich auch eine hohe Präsenz und Aufmerksamkeit auf therapeutischer Seite notwendig. Man merkt dann so, also jetzt gilt es auch, jetzt muss ich auch präsent sein und da bleiben, damit die alten Muster im Gegenüber sich auflösen, zusammenbrechen können. Und das selbst sich neu organisieren kann und für sich befriedigendere Lösungen finden kann.
Was würdest du denn sagen, benötigt ein Gestalttherapeut, eine Gestalttherapeutin neben der Gestalttherapieausbildung, klar, für Kompetenzen, um konsequent konfrontativ arbeiten zu können?
Aus meiner Sicht ist für diese Art zu intervenieren die innere Unabhängigkeit der Therapeutin von entscheidender Bedeutung. Das ist sie zwar sowieso, aber noch mal mehr als sonst ist es wichtig, dass man jetzt nicht aus einem reaktiven Gefühl heraus konfrontiert. Also wenn ich zum Beispiel einen inneren Ärger über die Abwehrmechanismen der Klientin erlebe, dann ist es nicht angesagt zu konfrontieren, weil dann die Gefahr relativ groß ist, dass ich aus meinem Ärger heraus, dass das verletzend oder ja, verletzend wird oder in einen Machtkampf zwischen Klient und Therapeut irgendwie führt, sondern es geht darum, in dem Moment, wo ich innerlich unabhängig bin, das heißt, wo ich nicht jemanden wohin bringen will oder verärgert bin oder so, sondern dass ich mich frei fühle, innerlich freundlich und zugewandt bin und damit über meine Körperhaltung, also diese 80-20-Geschichte, 80% Wohlwollen und Empathie ausdrücke und 20% konsequent benenne, wo jemand ausweicht und wie er wegwitscht. Und diese Konfrontation meint damit ein Engagement für den Klienten, die Klientin. Sie findet statt aus einer Ich-Du-Haltung heraus mit einem fortwährend aufrechterhaltenen Kontaktangebot. Die Therapeutin ist in einer aktiven Haltung. Sie braucht einen Überblick über den Prozess und eine Orientierung auf das Wesentliche. Also, weil das Konfrontieren ist ja kein Selbstzweck, sondern es dient ja dazu, den Klienten, die Klientin in Kontakt mit sich selber zu bringen.
Katharina, was würdest du denn sagen, welche Wirkung oder Auswirkung hat eine konsequent konfrontative therapeutische Haltung oder konsequente Konfrontation auf die KlientInnen und deren Prozesse?
Nach meiner Erfahrung ist die Wirkung in Klientinnen eine doppelte. Die eine Seite im Klienten, die vielleicht Lust hatte, sich irgendwie durchzumogeln und die schon auch ein Interesse hat, dass also es nicht so ans Eingemachte geht oder vielleicht alles beim Alten bleibt. Diese Seite haben wir ja alle in uns und die Seite mag verärgert oder frustriert sein, wenn die Therapeutin, der Therapeut denjenigen konfrontiert mit seinen Ausweichmanövern. Es gibt aber auch diese andere Seite, die nach meinem Erleben oft eine tiefe Dankbarkeit erlebt für das unbeirrbare Engagement auf therapeutischer Seite, sich einzusetzen für ein freieres und lebendigeres Leben. Das heißt, man muss damit rechnen, dass man vielleicht auch einen Ärger abkriegt und den darf man nicht persönlich nehmen, weil es ist der Ärger der Seite, die sich vielleicht ertappt fühlt oder die es jetzt ungemütlich findet, so. Und das heißt aber natürlich nicht, dass aller Ärger von Klienten jetzt damit zu tun hat. Es kann auch einfach sein, jemand hat einen berechtigten Ärger, weil man mit einer therapeutischen Intervention daneben gelegen hat. Als Gestalttherapeutin würde ich immer überprüfen, ah, Moment, was ist Ausdruck der Abwehr und was ist Ausdruck von einem berechtigten Ärger, einer berechtigten Kritik?
Okay, Katharina, damit es noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen greifbarer wird, was konsequente Konfrontation ist, hättest du noch ein Beispiel? Ein Beispiel aus der Praxis.
Als ein Beispiel mag dienen, eine Klientin, die mir vor einiger Zeit sagte, dass sie unzufrieden ist, weil sie nie das machen kann, was sie möchte. Sie sich immer kontrolliert und zuerst irgendwelche Aufgaben erledigt, die vielleicht auch gar nicht so wichtig sind, aber sie kann sie nicht liegen lassen. Und sie beschwert sich, dass sie das nicht loskriegt. Und dann frage ich, ach so, also ob sie so einen Glaubenssatz hat, dass sie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dann sagt sie, ja, so habe ich das entschieden. Und dann weise ich sie darauf hin, ah, okay, wenn sie das entschieden hat, dann ist es jetzt eine Veränderung, dass sie das jetzt aber loswerden will. Dann müsste sie sich ja neu entscheiden. Und dann erzählt sie mir, ja, also sie kann das nicht und sie muss immer erst die Pflicht machen und oft kann sie gar nicht spüren, was sie eigentlich will. Sie fühlt sich wie tot, ist so neidisch, wenn Menschen sagen, ich habe auf dies oder jenes Lust. Und dann bleibe ich dran und sage, ah, sie kontrollieren sich so stark, dass ihre Bedürfnisse gar nicht in ihr Bewusstsein dringen können. Wollen Sie das? Ich kriege das nicht los, sagt sie wieder. Dann sage ich, Sie weichen aus. Wollen Sie weiterhin Ihr Leben so tot verbringen? Dann kommt wieder irgendein Beispiel. Ja, beim Essen ist das auch so. Ich weiß gar nicht mehr irgendwie, was mir schmeckt. Denkt immer nur an die Kalorien. Und dann bleibe ich dran und sage, Sie mogeln sich drum herum. Sie haben eine Ahnung davon, wie lustvoll ihr Leben werden kann. Sie müssen sich aber überlegen, ob sie der Dominanz des Kontrollmechanismus, den sie etabliert haben, wofür sie sich mal entschieden haben, jetzt den entgegentreten wollen. Das verlangt eine Entscheidung von ihnen. Und dann sagt sie irgendwann, naja, also wenn ich mir vorstelle, mehr nach meinen Bedürfnissen zu leben, dann macht mir das Angst, weil die Bedürfnisse kenne ich ja noch gar nicht. Und in dem Moment, ja, wo sie nicht mehr ausweicht, sondern in sich reinspürt und sagt, oh ja, das, wenn ich das, mein Wunsch, dass ich mehr nach meinen Bedürfnissen leben will, ernst nehme, ui, da kriege ich ja eigentlich ganz schön Muffensausen, weil bisher hat mir die Orientierung an Aufgaben und an der Arbeit und dem, was ich mir vorgenommen habe, ja auch Orientierung gegeben. Das meine ich, wenn ich sage, jemand kommt in einen inneren Konflikt. Der Konflikt der Klientin wird in dem Moment spürbar, dass sie mehr nach ihren Bedürfnissen leben will, nicht mehr so sehr sich kontrollieren will und gleichzeitig ihr das aber auch Angst macht und sie merkt, wie viel Sicherheit sie bisher über die Kontrolle, die sie über sich ausübt, gewonnen hat. Ist das verständlich, was Sie
sagen? Ja, das finde ich jetzt schon verständlich und da wird an deinem Beispiel auch nochmal deutlich, wie wichtig es ist, was du ja auch schon sagtest, dich nicht verschrecken zu lassen, dran zu bleiben, etwas zu benennen. Du warst ja ganz nah an deiner Klientin präsent, hast zugehört und hast auch etwas vielleicht in anderen Worten wiederholt, was sie so benannt hat.
Ja, das stimmt. Es ist mir wichtig, nah an Klienten zu sein und wirklich gut zuzuhören und hinzugucken. Außerdem ist es mir wichtig, immer wieder mich selber darauf zu eichen, dass ich meine Wahrnehmung mitteile und von meiner Interpretation trenne. Also das könnte bedeuten, zu sagen, ich sehe, dass du auf den Boden guckst. Mein Eindruck ist, das wäre dann die Interpretation, du willst mich möglicherweise nicht angucken. Ja? Also, dass man Wahrnehmung und Interpretation sauber trennt, um nicht jemand anders irgendwas überzuhelfen. Man kann ja sagen, ja, ich gucke wirklich auf den Boden. Das mache ich aber aus einem anderen Grund, weil ich mich dann mit dem, was ich Ihnen sagen möchte, besser konzentrieren kann. So. Also mir ist als Therapeutin wichtig, da auch sauber zu arbeiten und immer wieder mich rückzuversichern, habe ich den anderen richtig verstanden? Ist es das, was er sagen wollte?
Dann überlege ich gerade, macht es ja eher Sinn, sich mit konsequenter Konfrontation am Ende der Ausbildung oder sagen wir mal im dritten Ausbildungsjahr oder vielleicht in einem vierten weiterführenden Jahr zu beschäftigen. Denn ich brauche ja erstmal für mich, ich muss ja erstmal meine Themen kennen und nicht nur kennen, sondern ich muss sie auch schon bearbeitet haben, um eben genau unterscheiden zu können, wo ist Interpretation, was ist wirklich meine Wahrnehmung, an welcher Stelle deute ich.
Du hast recht mit deiner Einschätzung. Das ist ein Vorgehen, was durchaus aufbaut auf grundlegenden therapeutischen Fähigkeiten und einen Blickwinkel auf therapeutische Prozesse, den man vielleicht vorher schon mal gelernt oder sich angeguckt haben sollte. Und in den Ausbildungsinstituten, in denen ich als Gastdozentin arbeite, finden diese Themen auch wirklich eher entweder am Ende des zweiten Jahres oder im dritten Jahr Platz.
Ja, und ich finde, es wird auch gerade jetzt nochmal so deutlich, wie wenn ich so arbeite, konsequent, konfrontativ, dann hat das ein Riesenpotenzial. Gleichzeitig, um so arbeiten zu können, muss ich durch meine eigenen Prozesse gegangen sein, denn sonst verfüge ich gar nicht über die notwendigen, wie nanntest du es, Unabhängigkeit, sondern meine eigenen Themen schwingen unter Umständen mit rein.
Das ist richtig. Ich muss gut differenzieren können, Was ist meins und was ist das vom Klienten?
Ja, dann kannst du noch mal kurz, vielleicht auch in ganz einfachen Worten sagen, was braucht es für mich als Gestalttherapeutin, welche Kompetenz, welche Skills brauche ich, um konsequent konfrontativ arbeiten zu können?
Ich brauche eine innere Unabhängigkeit. Ich brauche ein Engagement für die Entwicklung des oder der Klientin. Ich brauche den Mut, mich entgegenzustellen. Ich brauche einen Fokus und einen Überblick über den Prozess. Und eine stabile therapeutische Beziehung zu meinem Gegenüber. Also das Ganze geht nur auf dem Boden von einer guten, tragenden Beziehung, damit der oder diejenige dieses Entgegenstellen auch richtig verstehen kann.
Richtig verstehen und vielleicht auch annehmen, damit weitergehen. Das finde ich auch noch interessant. Das heißt, du würdest es Gestalttherapeutinnen und Therapeuten nicht unbedingt raten, in den ersten 2, 3, 4, 5 Stunden anzuwenden oder doch?
Na, nicht in der ersten Stunde. Wann muss man, glaube ich, spüren, wann die Beziehung stabil ist und das Arbeitsbündnis? Die Legitimation für das Konfrontieren kommt ja aus dem therapeutischen Auftrag. Also jemand sagt, ich möchte von dir Unterstützung bei meinem Entwicklungsprozess. Und ich sage, ja, ich stelle mich in den Dienst und begleite dich da drin gerne. So, dadurch entsteht ein Auftrag und ein Arbeitsbündnis. Wenn man sich vorstellt, man würde in einem normalen sozialen Kontext mit der Nachbarin auf der Straße diese damit konfrontieren, dass sie plötzlich das Thema wechselt, dass sie auf eine Frage nicht geantwortet hat, dass sie generalisiert oder vage bleibt, naja, dann würde man sagen, das ist total übergriffig, das geht nicht. Ja? Also wenn jemand auf eine Frage nicht antworten will, dann antwortet er nicht. Und dann habe ich natürlich in einem normalen sozialen Kontext nicht die Berechtigung zu sagen, ja, sie lenken ab bei meiner Nachbarin. So, oder, ja, also daran wird spürbar, dass die Grundlage für dieses Verhalten sich aus dem therapeutischen Auftrag und der therapeutischen Beziehung ergibt.
Okay. Ja, Katharina, vielen Dank für deine Ausführungen zu konsequenter Konfrontation, ein sehr spannendes Thema. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, noch eine zweite Folge zu machen, weil ich es total spannend finde. Katharina, zum Schluss noch 2 Abschlussfragen. Was wünschst du dir für die Psychotherapie und für die Gestalttherapie in den nächsten Jahren? Und was wünschst du dir für dich selbst?
Also für die Gestalttherapie wünsche ich mir, dass sie selbstbewusst zu ihrem enormen Potenzial steht und als aus meiner Sicht dringend notwendige humanistische Stimme in Deutschland ebenso wahrgenommen und geschätzt wird wie in anderen europäischen Ländern auch. Ich wünsche mir eine lebendige Gestaltszene mit bereicherndem Kontakt zwischen verschiedenen Generationen von GestalttherapeutInnen. Und für mich wünsche ich mir fruchtbaren Austausch mit KollegInnen, die Spaß an der Weiterentwicklung auch therapeutischer Konzepte und Fragen haben. Und ich wünsche mir, dass mein lebendiges Gestaltleben weiterhin viele schöne berufliche und private Überraschungen bereithält.
Ja, herzlichen Dank, liebe Katharina Stahlmann, für dieses Interview. Das war Gestalttherapie, der Podcast.
Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast@eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
Bis zum nächsten Mal.